Hier ist HR1 Talk mit Klaus Reichert.
Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Mein heutiger Gast ist ein in der Medienwelt erfolgreicher Autor. Er schreibt unter anderem die lustigen Texte für das Dschungelcamp. Er hat Gags geschrieben für die Heute-Show. Er schreibt mit am Programm von Atze Schröder. Er hat eine eigene Kolumne im Stern und er moderiert auch selbst immer wieder in Fernsehsendungen. Zuletzt habe ich ihn gesehen als Moderator im Kölner Treff. Schönen guten Tag, Micky Beisenherz.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Herr Beisenherz, was ist Ihre erste Fernseherinnerung?
Oh, wahrscheinlich war es Expedition ins Tierreich, schätze ich mal. Die erste richtig aktive muss ja wahrscheinlich irgendwie Hans Rosenthal, Kuhlenkampf oder so. Ich bin ja auch noch so eine Scharnier-Generation, die das gerade noch miterlebt hat. Da, ich glaube, dahingehend ist das so zurückzuführen, ja.
Was ist die schönste Fernseherinnerung?
Naja, ich glaube, ich bin da auch Teil dieser Generation, die mit dem Samstagabend Gottschalk verbunden haben und dieses wohlige Gefühl, wenn man sich nicht total dumm verhalten hat, einfach ganz still unterm Wohnzimmertisch geblieben ist, nicht weiter aufgefallen ist und dann die ganze Sendung noch bis zum Ende hat gucken können.
Jetzt sind wir hier am Sonntagmorgen im Radio. Gibt es sowas auch im Radio, also so eine schönste Radioerinnerung, dass Sie sagen, da war ein Ereignis oder viele kommen übrigens auf die Fußball-Weltmeisterschaft, auf diese Radioübertragung, sagen, ja, das ist mir in Erinnerung geblieben und vielleicht auch den Moment, in dem ich mich damals befand.
Ja, also Radioerinnerungen gibt es natürlich viele, so die kleinen Momente, dass man da irgendwo mal so sitzt und es ist Herbst und die Sonne scheint durch die Windschutzscheibe des Autos rein und dann läuft plötzlich Close to You von den Carpenters und plötzlich hast du so für 2 Minuten so eine ganz seltsame Beseeltheit, das kann Radio natürlich leisten. Ansonsten ist es tatsächlich auch die Bundesliga-Konferenz.
Micky Beisenherz, der vielbeschäftigte Fernsehautor und Moderator, ist heute mein Gast im HR1 Talk. Es gibt auch ein neues Buch von Micky Beisenherz. Es heißt, und zur Apokalypse gibt es Filterkaffee, Dinge, von denen ich nichts verstehe, über die ich aber trotzdem schreibe. Was das für Dinge sind, darüber reden wir in den nächsten 2 Stunden hier in HR1. Herr Beisenherz, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr.
HR1, genau meins.
Hier ist der HR1 Talk, heute mit Michael, genannt Micky Beisenherz. Micky Beisenherz ist Fernsehautor und Moderator. Seit 3 Jahren schreibt er auch regelmäßig im Stern. Herr Beisenherz, wer sagt Michael zu Ihnen, wer Micky?
Niemand sagt Michael zu mir, höchstens mal so 1, 2 alte Freunde oder Freundinnen, wenn sie ein bisschen frotzeln wollen, um sich dann so ein elterliches Michael drauf zu schaffen, wobei selbst meine eigenen Eltern mich nie so genannt haben. Ich weiß gar nicht, warum die es damals in Personalausweis haben eintragen lassen, weil es wurde danach nie wieder benutzt.
Geboren in Recklinghausen, aufgewachsen in Castrop-Rauxel. Es steckt eine ganze Menge Ruhrpott in Ihnen.
Das kann man so sagen, ja.
Ja, aber es gibt Menschen, da fällt es mehr auf. Also Atze Schröder zum Beispiel oder auch Tom Gerhardt. Bei Ihnen hat es sich gut rausgewachsen.
Ja, das hat sich gut rausgewachsen. Jetzt ist es natürlich auch so, dass speziell bei Atze natürlich der Fokus der Bühnenfigur natürlich auch viel mehr auf dem Ruhrgebiet liegt. Das hole ich nur dann und wann raus, wenn es nötig ist. Aber ich mache auch keinen Hehl daraus, dass ich daherkomme.
Castrop-Rauxel, hat jeder schon mal gehört, diesen Städtenamen? Ich kann mir vorstellen, es gibt schon auch Leute, die glauben nicht, dass es Castrop-Rauxel gibt. Sie halten das für eine lustige Erfindung. Aber ja, nein, ja, es ist tatsächlich so. Was muss man über Castrop-Rauxel wissen?
Es ist, wie glaube ich, alle Ruhrgebietstädte, die sogenannte Europastadt im Grünen. Tatsächlich ist dort auch relativ viel Grün. Das ist nicht gelogen. Es leben dort ungefähr 80.000 Menschen. Und es ist eine Stadt, in der man durchaus leben und glücklich sein kann.
Wie sind Sie denn da aufgewachsen?
Naja, also wir hatten auch fließendes Wasser und Elektrizität. Also um schon mal bei den
Gut, ich bin beruhigt, dass es die Stadt gibt, dann habe ich jetzt auch vorausgesetzt, ja, dass es das gibt. Ja.
Naja, ich bin so im ländlichen Teil von Castrop-Rauxel aufgewachsen und habe dort alles, was man in der Provinz so hat. Der Vorteil bei der Provinz ist ja, es ist einfach alles ein bisschen dichter beieinander. Also die Nobelviertel und die Slums sind natürlich rein geografisch gesehen schon dichter beieinander und du siehst natürlich auch mehr.
Gehen Sie jedes Jahr noch zum Stadtfest nach Castrop-Rauxel?
Ich versuche es, ja.
Über die volle Distanz?
Nein. Das ist nicht mehr zu schaffen. Das ist aus gesundheitlichen Gründen und auch aus logistischen Gründen nicht mehr zu schaffen.
Wir müssen das erklären, weil das ist eine Kolumne in dem Buch, das Sie jetzt veröffentlicht haben. Da geht es natürlich um dieses Stadtfest. Was bedeutet, über die volle Distanz zu gehen?
Na, das geht dann ja meistens mittwochs los. Und das endet dann am Sonntag natürlich mit Feuerwerk, weil der Deutsche, erst wenn ein Feuerwerk stattgefunden hat, weiß er war jetzt Teil eines richtig großen Events. Und das ist ja ein Gourmet-Festival, so nennt sich das. Das gibt es natürlich im süddeutschen Raum auch. Unterm Strich bedeutet das natürlich nichts anderes. Man geht da hin, um sich richtig einen reinzulöten.
Die Kante zu geben.
Richtig, ja. Die Kante zu geben. Ja. Aber dann kann man wenigstens ab und zu statt der Bockwurst vielleicht nochmal so gebratene Champignons essen. Dann ist es ein Gourmetfest.
Wie begegnen denn Ihnen die Menschen, die Sie von früher kennen, aus der Kindheit, aus der Schulzeit, wenn Sie heute über das Stadtfest in Castrop-Rauxel laufen?
Die meisten begegnen mir genauso, weil sich an meinem Verhalten nichts verändert hat und ich wahrscheinlich auch damals schon so verhaltensauffällig war, dass im Grunde genommen jetzt mit ein bisschen angehäuftem Ruhm sich auch nichts ändert. Es gibt ein paar, die drehen sich schon mal um, das merkt man dann, die dann so, hier, guck mal, der ist jetzt auch da. Ach, guck mal, der kommt hin, toll.
Wie ist das für Sie? Gibt das so ein warmes Gefühl ums Herz, wenn man denkt, oh ja, ne, Sie haben einen erstens nicht vergessen, was jetzt schwer ist, wenn man so im Fernsehen ist, aber auch so eine emotionale Beziehung noch zu einem zu haben?
Ja, ich bin tatsächlich wirklich gerne da. Ich mag das dort. Zwar ist Hamburg mein Zuhause und ich schätze die Annehmlichkeiten der Großstadt sehr. Aber ich bin tatsächlich auch immer wieder gerne dort. Es gibt mir ein wohliges Gefühl.
Micky Beisenherz ist heute mein Gast im HR1 Talk. Wie man von Castrop-Rauxel ins Mediengeschäft kommt, das frage ich Micky Beisenherz in 5 Minuten hier in HR1. Hier ist der HR1 Talk und zur Apokalypse gibt es Filterkaffee, heißt das neue Buch von Micky Beisenherz. Und es wird auch eine Tour unter diesem Titel geben. Micky Beisenherz, unser heutiger Gast, kommt nochmal nach Hessen. Und zwar am 21. Mai ist er zu sehen in Frankfurt in der Jahrhunderthalle, im Jahrhunderthalle Club. Von Castrop-Rauxel in die Jahrhunderthalle ein weiter Weg.
Das kann man wohl sagen. Ne?
Haben Sie eigentlich Ihre Medienkarriere geplant oder ist es so wie bei vielen irgendwie so, man steigt irgendwo ein? Bei Ihnen war es das Radio. Mhm. Welche Station war das?
Das waren die NRW-Lokalradios. Ja.
Und vom Privatradio, wie ging es dann weiter?
Naja, also um nicht zu ausschweifend zu werden, habe ich längere Zeit in der Unterhaltungsredaktion gearbeitet. Dann kam irgendwann Atze Schröder, mit dem habe ich dann dort Radio-Comedies geschrieben und produziert. Und dann haben wir festgestellt, okay, das funktioniert fürs Radio gut, das machen wir doch mal gemeinsam für die Bühne und fürs Fernsehen. Und so verästelte sich das langsam, weil dann kommen halt andere, die sagen, ey, mit Atze funktioniert das gut, arbeite doch mal mit mir für diese Fernsehproduktion und plötzlich fährst du zweigleisig.
Radio machen Sie heute noch auf eine gewisse Art. Also es gibt 2 Podcasts von Ihnen. Es gibt Fußball MML, den Sky-Podcast und Juwelen im Morast der Langeweile zusammen mit dem Comedian Oliver Polak.
Ja, genau. Ja.
Ist das mehr so eine Sache, oh, ich erinnere mich an früher, war toll im Radio, oder ist es tatsächlich auch etwas, womit man zum Beispiel Geld verdienen kann?
Im Grunde genommen ist es beides. Es ist zum Glück etwas, womit man Geld verdienen kann. Es ist aber zum anderen auch Radio, wie ich es schätze, übrigens ja auch hier im HR, dass es halt einfach sehr wortlastig ist. Also es ist Zeit für Gespräche, für eine intensive Auseinandersetzung mit irgendwelchen Themen. Und das ist ja etwas, was im modernen Radio oder im als modern gedachten Radio von einigen ja gerade völlig hinten rüberfällt.
Wenn man sich die Erfolge anguckt, die Leute mit Podcasts haben, ist das ja eigentlich ein Widerspruch, ne? Dass man sagt, okay, in vielen Radiostationen Dudelfunk, ne? Wir haben, was weiß ich, 80, 100, 300 Titel, die gespielt werden, Vortex, die 1,30 sind und hofft dann irgendwie, dass die Leute länger zuhören.
Ja.
Und bei Podcasts, mein Gott, es gibt Podcasts, die dauern 3 Stunden.
Oder sogar 5 oder 7 jetzt zuletzt. Ne? Naja, im Grunde genommen ist das ja relativ einfach nachvollziehbar. Also es gibt ja nur 2 Dinge, die im Radio die relevant sind. Das eine ist die Stimme, das Wort, das andere ist die Musik. So, Radiosender versuchen mit mehr oder minder großem Erfolg, diese beiden Dinge unter einen Hut zu bringen. Das kann auch klappen, ist ja auch gut. Aber was man jetzt merkt, ist, es gibt viele Leute, die sagen, ey, im Radio ist mir das Wort zu kurz gekommen, ich höre nur Informationen. Und andere sagen, die Musik, die da gespielt wird, immer die gleiche und auch nicht meine, ich höre jetzt einfach nur bei Spotify und Co. Und so trennt sich das.
In einer der Geschichten in Ihrem Buch mit 11, da geht es auch um Musik, also Starman wird erwähnt von David Bowie und dann natürlich Phil Collins. 30 Jahre später sollen Sie immer noch Gänsehaut bekommen, wenn Sie Phil Collins Songs hören. Ist das Nostalgie oder Entsetzen?
Das ist tatsächlich Nostalgie und eine ehrliche Zuneigung zu dem Phil Collins der frühen 80er.
Wie finden Sie, dass er versucht, aus seiner Musikkarriere so eine Art Familienbetrieb zu machen? Er nimmt ja seinen Sohn mit auf Tour und dann spielen sie dann als Vater und Sohn In the Air Tonight. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass wenn er nicht mehr kann, es dann irgendwie weitergeht mit der Collins-Dynastie.
Das ist doch ganz schön, oder? Ich meine, man möchte ja als Vater ja immer irgendwie etwas Bleibendes schaffen. Und wenn du einen Sohn hast, der so talentiert ist wie seiner und du bist gemeinsam auf der Bühne und der trommelt dann dieses ja auch nicht ganz so einfache Stück, was Besseres gibt's doch nicht, oder?
Also wir spielen jetzt Ihren ersten Musikwunsch. Und zwar haben Sie sich gewünscht von den Carpenters Close to You. Warum diesen Song?
Weil ich eine große Zuneigung zu schöner Popmusik und tollen Melodien habe. Und die Carpenters hatten reichlich davon.
Nun ist es so, dass selbst hier in HR1, wo wir viele Songs spielen aus den 80ern, das ist so der Schwerpunkt der Musik, Carpenters sind 70er Jahre, teilweise 60er Jahre. Also ich habe ein bisschen nachgekramt, die Carpenters, weil ich hatte den Song jetzt nicht mehr sofort im Ohr. Als ich ihn gehört habe, dann sofort wieder, ja, das wird den Leuten jetzt genauso gehen, wie es mir gegangen ist. Auf der anderen Seite habe ich gesehen, 36 Millionen Klicks bei YouTube.
Wahnsinn, oder? Aber ist doch toll.
Ja, sensationell.
Ja, ja, vor allen Dingen jetzt mal auf gut Deutsch bei dem ganzen Käse, der sonst so irgendwie gestreamt und downgeloadet wird. Also auch mich überkommt manchmal ein gewisser Kulturpessimismus. Von daher bin ich dann schon ganz happy, wenn solche Sachen, die einfach gut sind, dann tatsächlich auch immer noch ein großes Publikum haben.
Hier kommen die Carpenters mit Close to You. That is why all the girls in town follow you.
Like me, they long to be close to you. Just like me, just like me, they long to be.
Klaus Reichert ist hier und zu Gast ist heute im HR1 Talk Micky Beisenherz. Schönen guten Tag, Herr Beisenherz.
Hallo, schönen guten Tag.
Herr Beisenherz, wenn man für das Fernsehen als Autor oder Moderator arbeitet, schaut man da noch viel Fernsehen?
Ist bei mir gar nicht so ausgeprägt tatsächlich. Also ich habe so meine Zeiten. So der Fernsehtag fängt bei mir meistens so gegen, weiß ich nicht, 22 Uhr an.
Was gucken Sie da?
Ich gucke tatsächlich relativ viele Informationssendungen. Also klassisch Tagesthemen, Heute-Journal. Ich gucke auch wahnsinnig gerne Lanz. Also ich bin ja ein großer Freund des Talks und finde übrigens, dass Markus das fantastisch macht. Das ist etwas, was ich gerne gucke. Ansonsten gehöre ich natürlich auch zu denjenigen, die so ziemlich alles bei Netflix an Serie rauf und runter gebinged haben, wie man so schön sagt. Aber so jetzt, dass ich klassisch so nachmittags da sitze und fernsehe, eher nicht.
In Ihrem Buch gibt es ein Kapitel, das heißt Perlen der Vorabendunterhaltung.
Ja.
Der Bergdoktor scheint aber auch eine Ihrer Lieblingsserien zu sein. Ne?
Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es regelmäßig sehe, aber als ich dann mal geguckt habe, war ich erstaunt, wie hochprofessionell das alles gemacht ist und wie gutes Fernsehen
da
das
dann ist. Da waren Nonnen in der Nähe, als ich es geguckt
habe. Ja. Wir haben, genau, ich war mit meinem Freund Oliver Polak, wir haben selber gedreht in einem Kloster und dann war Fernsehabend mit den Ordensschwestern und dann dachten wir, Wunder, was jetzt kommt, und dann lief der Bergdoktor vor so 12, 13 Teenie-artigen Ordensschwestern, die den Bergdoktor anschmachteten, und als die den Fernseher ausmachen wollten, weil jetzt auch langsam gut ist, da war ich derjenige, der sagte, nee, jetzt, ey, ich will jetzt schon noch wissen, wie es ausgeht. So nach einem kurzen Befremden dachte ich so, ach, eigentlich ganz spannend.
Wie kommen wir jetzt von diesen Stars aus dem Vorabendprogramm zu Marvin Gaye? Gibt es dazu auch eine Geschichte zu What's Going On?
Tatsächlich habe ich diesen Song irgendwann mal gehört im Trailer eines Rap-basierten Black-Drama-Films, irgendwann Anfang der 90er. Ich habe sehr, sehr viel Rap und Hip-Hop gehört und da lief das aber so als Titelsong dieses Films und dachte so, verdammt nochmal, was ist das denn? Und da habe ich auch unglaublich, googeln ging ja noch nicht, und dann habe ich überall geguckt, wie kann das sein und so, und steht das irgendwo vielleicht auf dem CD-Cover des Soundtracks? Also bin irgendwann drangekommen und dann Marvin Gaye, der war es dann und hat sich bis heute auch gehalten.
Hier kommt What's Going On, Marvin Gaye. Micky Beisenherz heute zu Gast in HR1. What's going on? Hier ist der HR1 Talk, heute mit Micky Beisenherz. Micky Beisenherz ist Fernsehmoderator, aber er ist auch Autor. Unter anderem schreibt er die Texte für Sonja Zietlow und Daniel Hartwig beim Dschungelcamp. Reisen Sie da eigentlich mit nach Australien oder sitzen Sie irgendwo in Köln bei RTL und schreiben da die Gags?
Nee, also da bin ich ja tatsächlich wirklich sehr dankbar dafür, dass ich da mitreisen darf. Das würde auch tatsächlich nicht gehen, weil man vor Ort doch schon immer sehr viele kurze Wege gehen muss und sich schnell abstimmen muss in der Nacht, in der wir ja auch arbeiten. Nee, dann geht's im Januar. Also kaum sind die Silvesterknaller weggefegt, heißt es, so ab in den Flieger und jetzt 16.000 Kilometer und bitte.
Die Quoten sind super vom Dschungelcamp. Die TV-Kritiker finden die Sendung nicht mehr ganz so grausam, wie das am Anfang war. Ist das Dschungelcamp in der Mitte der Gesellschaft angekommen?
Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja, es ist stellenweise nicht so genial, wie es von manchen Kritikern gemacht wurde, und es ist häufig nicht so doof, wie es von manchen beschrieben wird. Auch da ist es irgendwo in der Mitte.
Werden Sie mittlerweile mehr gelobt dafür, dass Sie da mitmachen, oder gibt es auch Leute, die sagen, oh Gott, Dschungelcamp, das ist das Letzte?
hält sich nach wie vor die Waage. Wenn man gefragt wird, was man beruflich macht, und man sagt Dschungelcamp, dann ist es immer ganz hilfreich, dass man danach noch kurz sagt, außerdem Extra 3 und Heute Show.
Ja. Und nicht nur einmal dabei gewesen, sondern seit wie vielen Jahren machen Sie das?
Jetzt tatsächlich mein 10. Jahr gewesen. Ja.
Nun lebt die Sendung ja davon, dass die Leute, die im Dschungelcamp sind, irgendwie auch ein bisschen vorgeführt werden. Bisschen ist gut in dem Zusammenhang, also dass sie vorgeführt werden, ne? Ja. Dass sie da diese Dschungelprüfungen machen müssen und auch ansonsten man immer genau mitbekommt, wer mit wem, und dann gibt es Streit und so weiter. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so gut bei den Zuschauern funktioniert?
Da gibt es ja viele Faktoren. Ne? Zum einen, klar, es ist Voyeurismus, es ist auch ein bisschen Schadenfreude. Es ist aber, glaube ich, tatsächlich auch das spannende Momentum dieses Auseinanderklaffens von Selbst- und Fremdwahrnehmung. Also das ist, glaube ich, das Allergrößte, was die Menschen dabei hält, weil natürlich bei diesen Charakteren das ja besonders weit auseinander geht, denn viele von denen sind ja entweder A, nicht mehr erfolgreich, oder B, noch nicht so erfolgreich, wie sie vielleicht selber glauben, dass sie sind. Und wenn diese beiden Dinge dann aufeinander kommen, dann wird es natürlich spannend. Also ich meine, wenn man jetzt Menschen in großem Stil beim Scheitern zusehen will oder Verhaltensauffällige sehen will, dann kann ich theoretisch auch Anne Will oder Plasberg gucken. Da ist auch einiges an Drama. Aber im Dschungel ist es dann doch nochmal ein Zacken schärfer.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Leute da hingehen? Gut, Selbst- und Fremdwahrnehmung ist das eine, aber es gibt vielleicht auch noch die Motivation, weil sie Geld verdienen müssen, was ja auch immer wieder erzählt wird. Da gibt es ja, unglaubliche Summen, die im Raum sind, von 10.000 Euro oder 15.000 Euro bis 150.000 Euro.
Und irgendwo in diesem Bereich liegen die Summen. Naja, also auch da, klar, manche machen es des Geldes wegen, weil es hilft, mal eben die nötigsten Schulden zu tilgen. Bei den meisten ist es, glaube ich, aber tatsächlich einfach der Geltungsdrang. Weil das ist ja letzten Endes das auch, was irgendwann angefangen hat, sie vor irgendeine Kamera oder auf irgendeine Bühne zu treiben. Und Fläche kriegst du in einer solchen Sendung natürlich reichlich.
Gibt es jemanden, den Sie gerne im Dschungelcamp mal sehen würden?
Ja, das ist dann vermutlich derjenige, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Weil,
Boris Becker. Also Sie haben immer mal in anderen Interviews erwähnt, dass Boris Becker so ein Kandidat wäre.
Bei Boris Becker ist es tatsächlich so, weil natürlich da wirklich Selbst- und Fremdwahrnehmung sehr weit auseinanderklaffen. Aber ich habe das mal grob durchgerechnet, wenn das alles so stimmt, müsste er ungefähr 120, 140 Mal am Dschungelcamp teilnehmen, um finanziell aus dem Gröbsten raus zu sein.
Haben Sie einen Lieblingskandidaten in der Vergangenheit, also Michaela Schäfer? Die hat sie sehr inspiriert, habe ich gelesen.
Ja, wobei ich bin eigentlich größerer Fan tatsächlich von Larissa Marold gewesen, weil die so wahnsinnig schillernd ist. Die ist reingegangen als klassisches so als Topmodel-Kandidatin, wo man denkt, okay, die wird jetzt zickig und hysterisch sein. Und plötzlich fächerte sich da ein ganzer Strauß auf an Charaktereigenschaften, an persönlichen Geschichten, die sie erzählt hat, auch an dieser kleinen Hassliebe zwischen ihr und Winfried Glatzeder. Das war schon spannend.
Die meisten verschwinden dann wieder in der Versenkung nach der Sendung. Gibt es irgendjemanden, dem das Dschungelcamp wirklich geholfen hat, also einen Karriereschub verpasst hat?
Da gibt es ja mehrere. Also ich glaube, der prominenteste ist wahrscheinlich Ross Anthony. Ja. Denn der war damals wirklich der unbekannte schwule Tänzer einer Band, die alle vergessen hatten, und war danach dann Ross Anthony. Das muss man heute jetzt niemandem erklären. Und das ist das Schöne am Dschungel, finde ich. Es produziert nicht automatisch Verlierer. Es können auch dort immer wieder Menschen rausgehen. Also es gibt immer so ein Drittel, die fallen so ein bisschen hinten rüber. Ein Drittel fällt nicht weiter auf und ein paar fallen nach oben.
Micky Beisenherz, heute unser Gast im HR1 Talk. Gleich kommt der Überraschungsgast. Also am Telefon haben wir den dann für Sie. Im HR1 Talk ist heute Micky Beisenherz zu Gast. Micky Beisenherz ist Autor und er ist Fernsehmoderator. Wir haben schon drüber geredet, ob man im Showbusiness Freundschaften schließen kann. Am HR1-Telefon ist Atze Schröder. Hallo, Herr Schröder.
Ja, hallo. Belästigt Sie dieser Mann?
Noch nicht, aber wir sind ja noch irgendwie mittendrin eigentlich erst. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich bin gespannt, was passiert. Herr Schröder, ist Micky Beisenherz ein Freund von Ihnen?
Ja. Ohne Wenn und Aber. Busenfreund, würde ich sogar sagen. Und manche würden sogar behaupten, Seelenverwandte.
Ihr Name fiel schon mal in der Sendung. Und zwar haben wir vorhin darüber gesprochen, wie es losgegangen ist mit der Karriere von Micky Beisenherz, und hat erzählt, dass Sie zusammen beim Radio gearbeitet haben. Nun begegnen einem im Showbusiness ja jede Menge Leute, jeden Tag neue Gesichter, und alle halten sich für originell und witzig. Wann haben Sie gekannt, da ist wirklich Potenzial?
Ich glaube, das war schon ziemlich früh. Das ist dann so wie bei wahrscheinlich Ronaldo oder Messi, wo man schon mit 7 sieht, das wird einer. Und ja, Mickey ist so ein One-in-a-Million-Typ. Wenn man sieht ihn und weiß, das wird einer.
Er ist sehr charmant, das muss man ihm lassen.
Atze Schröder, war er damals eigentlich schon so ein richtig Topstar in der Comedy-Liga, als sie zusammen angefangen haben?
Ja, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Und schon damals war ich, wie auch meine Kollegen, überrascht, was das für ein ausgesprochen netter, feiner Mensch gewesen ist. Also es gab ja auch zu der Zeit auch schon andere, die ein bisschen größer waren, die nur wenige Sätze gebraucht haben, um einen zu vergewissern, dass man nie privat mit denen zu tun haben möchte.
Ja, das klingt jetzt natürlich alles so nach so einer bekannten Lobhudelei, aber wir stehen uns wirklich so nah und halten tatsächlich eine ganze Menge voneinander. Ich habe mir eigentlich im Vorfeld jetzt schon überlegt, irgendwas Gemeines zu sagen, was wir manchmal auch können, aber...
Herr Schröder, ja. Ich gebe Ihnen mal eine Vorlage. Und zwar, er schreibt ja auch Gags für Sie. Und wenn jetzt ein Gag nicht funktionieren sollte, man weiß das ja immer nicht vorher, und den hat Micky Beisenherz, rufen Sie dann an bei ihm und sagen, Micky, was hast du da für mich geschrieben? Keine Sau hat gelacht.
Ja, scheiße. Auch da kann ich nicht meckern. Der Mann ist eine verdammte Gagmaschine. Und das klingt jetzt so nach der totalen Lobhudelei. Ich erinnere mich daran, dass ich mal in einer Fernsehshow in der Nacht vorher zu viel gefeiert habe und am nächsten Tag doch einige Gags ziemlich versaut habe. Und da hat Micky, was er sonst nie macht, deswegen hat er so eine Fallhöhe, mich hinterher für seine Verhältnisse zusammengeschissen und hat gesagt, Mann, ey. Schlafen wir mal aus.
Ich kann mich gar nicht daran erinnern.
Unter Freunden muss auch sowas möglich sein, oder?
Absolut.
Das Schlimme an der Sache ist natürlich, dass ich ihn am Abend vorher natürlich noch dazu animiert habe, noch bis 5 Uhr morgens an der Bar zu bleiben.
Das ist allerdings wahr. Derjenige, mit dem ich gesoffen habe, war auch dieser.
Herr Schröder, vielen Dank, dass wir Sie anrufen durften.
Ja, alles klar. Bis bald.
Schönen Sonntag noch.
Ihr beide.
Ciao. Und wir bleiben noch eine Stunde hier im Studio. Micky Beisenherz ist heute mein Gast. Wir verlosen gleich das neue Buch von Micky Beisenherz. Und dann habe ich noch ein paar Fragen zum Thema Tätowierungen. Carsten Maschmeyer. Es gibt so viele Dinge, über die wir reden können, hier in der nächsten Stunde in HR1.
HR1 Talk.
Schönen guten Tag und willkommen zum Talk mit Micky Beisenherz. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Beisenherz.
Vielen Dank für die Einladung.
Zwei Städte im Ruhrgebiet waren für Micky Beisenherz sehr wichtig. In der einen Stadt ist er geboren und in der anderen aufgewachsen. Wenn Sie uns jetzt anrufen und eine der beiden Städte nennen können, dann haben Sie die Chance, das Buch von Micky Beisenherz zu gewinnen. Es heißt... Und zur Apokalypse gibt es Filterkaffee, Dinge, von denen ich nichts verstehe, über die ich aber trotzdem schreibe. 0800 1554 mal D1 ist unsere Telefonnummer oder eine Mail schicken an studiomail@hr1.de. Herr Beisenherz, den Untertitel verstehe ich von Ihrem Buch, Dinge, von denen ich nichts verstehe, über die ich aber trotzdem schreibe. Wie ist es denn zu dem Titel gekommen?
Irgendwie war so ein Grundgefühl da, dass man verschiedene Dinge klammern muss. Und wenn man das Buch liest, dann gibt es ja häufig so die einfachen provinziellen Dinge, das Stadtfest, das Leben in der Familie und dann natürlich das große Ganze, wenn man über Trump schreibt. Und klar, Nahles ist vielleicht nicht das ganz große Ganze, aber schon das etwas größere Ganze. Und dann irgendwann das so zu Ende denkt, dann kommt irgendwann, wenn es dann politisch wäre, so die Apokalypse als das letztmögliche Szenario. Und wenn man versucht, diese beiden Dinge irgendwie zu klammern, dann ist der Filterkaffee natürlich irgendwie, der steht dann für das Provinzielle, für das einfache Leben, für das sehr Menschliche. Und das andere steht dann für die ganz große Tragikpolitik, für das Drama.
Micky Beisenherz kann toll und vor allem lustig schreiben und er kann auch ziemlich gut zeichnen. Also auch seine Cartoons sind in dem Buch. Ist es nicht auch eine Belastung, so viele Talente zu haben, Herr Beisenherz?
Oh Gott, was für eine... es ist schwer, ich zu sein. Ach ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist es ganz gut, wenn man einen gewissen Geltungsdrang kanalisieren kann und dann mehrere Kanäle hat. Vielleicht ist es ganz gut, bevor man irgendwie so eine Art intellektuelle Verstopfung kriegt. Vermutlich kann ich glücklich sein, dass es alles raus darf.
Micky Beisenherz, heute zu Gast im HR1 Talk. Im Leben unseres heutigen Gastes spielt Fußball eine große Rolle. Er kickt selbst, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Und er ist Fan von Borussia Dortmund, was ich nicht verstehe. Micky Beisenherz ist im HR1 Talk heute zu Gast. Warum Dortmund, Herr Beisenherz?
Also bei mir hat das ja in erster Linie mit der Geografie zu tun. Wenn man aus Castrop-Rauxel kommt, hat man in der Regel so die Möglichkeit, sich für drei Vereine zu entscheiden. VfL Bochum, meistens zweite Liga, nicht ganz so attraktiv. Schalke oder halt Borussia Dortmund. Und da mein Gymnasium, auf dem ich war, an der Stadtgrenze, Stadtgrenze zu Dortmund ist, war klar, okay, da geht die Reise hin. Und ich bin sehr dankbar, dass das so war. Ja.
Was viele Eintracht Frankfurt-Fans nicht gerne hören, ist, dass es in Hessen wahrscheinlich mehr Dortmund-Fans gibt als Eintracht-Fans, weil der ganze Norden oder viele im Norden sind entweder Schalke 04-Fans oder Borussia Dortmund-Fans.
Ist das so, ja, tatsächlich?
Und da haben wir noch nicht über die Bayern-Fans im Süden geredet, ja, so in der Aschaffenburger Gegend.
Ja, das kann ich, ja gut, okay, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde Eintracht Frankfurt einen fantastischen Verein. Ich finde die super und freue mich sehr über deren grundsätzliche sportliche Entwicklung und wünsche denen alles Gute. Das wäre doch wirklich, also das denke ich auch, wenn es die Möglichkeit besteht, dass irgendwie ein groß, ich meine, in dieser Stadt ist ja, sind ein paar Euro gibt es ja in dieser Stadt. Und wenn da ein größerer Investor wäre, der sagt, pass auf, wir buttern mal ein bisschen was rein, um diesen Verein dauerhaft irgendwie in den Top 4 zu platzieren, fände ich nicht so schlecht.
Also Sie machen ja mit zwei Freunden den Podcast MML, der Sky-Podcast mit Mike Nöcker und Lukas Vogelsang. Mhm. Da geht es um die Bundesliga, die Champions League, die Nationalmannschaft. Spielt Lukas Vogelsang nicht auch in der Autonama?
Oh, da wird er sich freuen, wenn er hört, dass Sie das wissen. Ja.
Der Autoren-Nationalmannschaft.
Ja, unter anderem mit Wolfram Eilenberger, Moritz, ja, Rinke und so. Ja. Lukas Vogelsang ist ja auch ein hervorragender Autor und auch ein sehr guter Fußballer. Also er ist dort gut aufgehoben.
Ich meine, wenn man Sie fragt, was Sie vom Beruf sind, dann sagen Sie auch immer Autor. Und ich habe Sie ja in Verdacht, das machen Sie deshalb, weil Sie auch damit rechnen, irgendwann in die Autoren-Nationalmannschaft berufen zu werden.
Ich würde da tatsächlich gerne mitspielen, aber man muss, glaube ich, mindestens zwei Bestseller veröffentlicht haben, um dort teilnehmen zu dürfen. Oder zwei belletristische Bücher. Also ich muss mich noch ein bisschen strecken, um da mitmachen zu dürfen.
Das Tolle an dieser Mannschaft ist ja, das klingt jetzt irgendwie so, ja, jetzt kicken da die Schriftsteller auch noch rum und so, ach wie öde. Nee, die spielen auf hohem Niveau.
Ja, und wenn man Wolfram Eilenberger kennt, der ist ja nicht nur ein wahrscheinlich der derzeit beste und bekannteste Philosoph Deutschlands, sondern halt eben auch wirklich ein hervorragender Kicker, der laut eigener Aussage sich aber jetzt zunehmend auf die Standards konzentriert.
Also Freistöße, Eckbälle. Ja. Es ist übrigens so, ich habe ein, zwei Spiele dieser Mannschaft gesehen und muss sagen...
Ach, Sie waren das, ja?
Ja, genau. Ich bin vielleicht sogar ein Fan dieser Mannschaft, weil ich die Idee einfach toll finde. Es ist einfach so, da geht's richtig mit der Blutgrätsche. Das sind nicht so die sensiblen, spillerigen Schriftsteller, was man als Klischee sich vorstellt, sondern das sind richtig, da werden die Ellbogen ausgepackt.
Ich habe mir sagen lassen, die Lyriker seien die schlimmsten.
Ja, Jogi Löw, wo wir bei Lyriker sind. Ich sage Ihnen ein paar Namen.
Ja.
Jogi Löw.
Ich
Dankeschön,
bin,
reicht. Ja. Uli Hoeneß.
Bitte, ja, ist der ewig Missverstandene. Schwierig. Also ich mag ihn für seine Leidenschaft, aber das ist natürlich auch etwas, was ihn mehr und mehr in eine Position manövriert, wo er eigentlich nicht sein möchte.
Mesut Özil?
Kein besonders intelligenter Mensch, was immer dann auffällt, wenn man nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft spielt.
David Beckham.
Ein besserer Fußballer, als er gemeinhin gemacht wurde und ein sehr attraktiver Mann.
Also, die Namen eben waren nur Aufwärmprogramm für den HR1-Fragebogen. Den gibt's gleich hier in HR1. Micky Beisenherz heute zu Gast im HR1-Talk. Hier ist der HR1-Talk. Tradition in dieser Sendung ist es, dass wir all unseren Gästen die Fragen des HR1-Fragebogens stellen. Herr Beisenherz, also wir stellen kurze Fragen, bitte kurze Antworten. Es muss nicht nur ein Wort sein, kann auch ein Satz sein, aber bitte nicht mehr als zwei. Also auf jeden Fall kurz. Es geht los. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Oh je, 1,50 €.
Meine schönste Reise war.
Die habe ich noch vor mir.
Stolz bin ich darauf,
dass ich im Laufe der letzten 20 Berufsjahre noch nicht zum Arschloch mutiert bin.
Mein Lieblingsessen ist?
Omas Lasagne.
Ich hasse es, wenn?
Ich im Straßenverkehr nicht so schnell vorankomme, wie ich will.
Glück bedeutet für mich?
Selbstvergessenheit.
Ich höre im Radio gerne?
Musik und ausgeprägte Wortstrecken.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass jeder Idiot mitmachen darf.
Unterschätzt wird an mir?
Dass mir manche Dinge egaler sind, als sie scheinen.
Ich möchte mal gern einen Abend verbringen mit? Ich meine, Sie treffen unheimlich viele Prominente, ne?
Ja.
Vielleicht ein Nicht-Prominenter.
Ja. Angela Merkel, komm, warum nicht?
Ja, klar. Peinlich war mir zuletzt,
dass ich Inhalte einer privaten WhatsApp-Gruppe im Rahmen einer Kolumne verwurstet habe und eine Person entblößt habe, die das nicht verdient hat.
Der Glaube?
Spielt in meinem Leben eine gewisse Rolle, aber nicht im institutionellen Sinne.
Ich habe Angst vor?
Siechtum.
Treue?
Ist wichtig.
Mein Lieblingsfilm?
Die Brücken am Fluss.
Ich muss mich unbedingt noch bedanken bei?
Meiner Freundin, weil sie mir heute schon wieder so gute Laune gemacht hat.
Ich wäre gerne?
Niemand anders als ich selbst.
Die Brücken am Fluss, interessant ist, ich hatte vor ein paar Wochen Joe Bausch hier sitzen, da sagte er auch, die Brücken am Fluss,
ach, da
muss er im Flieger guckt das immer und weint und die Stewardess weiß schon, dass die Leute, wenn der Film irgendwie angezeigt wird und gesehen wird, ach, dass was? Sie dann die Taschentücher austeilen muss. Warum mit Angela Merkel?
Naja, weil diese Frau ja A, privat als sehr lustig gilt, ab und zu blitzt es ja auch durch, sie hat ja tatsächlich einen feinen Sinn für Humor und B, da sie ja so langsam aus der Politik scheidet, hoffentlich in ihrem Interesse so langsam, wie sie sich das wünscht, kann die natürlich dann mal erzählen, wie das denn alles wirklich so gelaufen ist und vor allen Dingen, wer ein Trottel ist und ein Speichellecker und wem sie am liebsten im Bundestag gesagt hätte, pass mal auf, mein Freund. Das ist natürlich schon interessant.
Ja. Micky Beisenherz, heute zu Gast im hr1 Talk.
hr1 Talk.
Heute mit Micky Beisenherz und Klaus Reichert. Sind Sie tätowiert, Herr Beisenherz?
Nein.
Ein nicht tätowierter Fußballer? Wo gibt's denn sowas noch?
Das ist, ich glaube, Thomas Müller. Ne? Aber das hat ihm jetzt im Punkto DFB-11 jetzt auch nicht geholfen.
Ronaldo ist übrigens nicht tätowiert.
Ja, und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass angeblich Profisportler, Leistungssportler durch großflächige Tätowierung ein paar Prozent ihrer Leistungsfähigkeit einbüßen.
Ihre Tochter kommt in 15 Jahren zu Ihnen und sagt, Papa, ich will mir das Borussia Dortmund-Logo, oder Sie leben ja in Hamburg, die HSV-Raute tätowieren lassen. Was sagen Sie?
Ja, also so wie die Jugendlichen heute sind, warum kommt die erst in 15 Jahren und nicht schon in 10? Ich würde ihr davon abraten. So, weil die Dinge im Leben sich manchmal verändern und ich bin nicht generell dagegen. Das Problem ist halt nur, Tätowierungen werden ja häufig eher getragen wie Mode, wie so ein schickes Oberteil, ein toller Anzug. Nur so eine Mode geht halt auch mal vorbei. Und nicht
oder man wechselt den Partner, das hat man ja jetzt schon öfter gehabt.
Oder
irgendwelche
so.
Namen, ne?
Ja,
oder,
da, ne?
Oder Stefan mit PH.
Ja, aber du kannst es schlecht wieder ablegen, ne? Wenn du sagst, die Turnschuhe, die sind last season, dann lässt du die aus. Du kannst ja mal nicht die tätowierten Füße abhacken. Kannst du schon, aber macht das Leben auch nicht leichter.
Und würde die Fußballkarriere beenden.
Stimmt, da war ja auch noch was.
Hooked on a Feeling von Blue Suede spielen wir jetzt für Sie. Damals war keiner tätowiert, oder? Wo? Haben die einfach
als
damals,
der Song lief?
Ja, als der Song irgendwie im Radio lief.
Ich glaube nicht. Ja? Damals war das noch für Seemänner und Verbrecher.
Also jetzt kommt von Blue Suede der Song Hooked on a Feeling. Warum haben Sie den ausgesucht noch ganz schnell?
Weil wir den Song immer hören am Ende der Schicht im Dschungel. Dann fahren Jörg Über, Olli Haas und ich immer runter zum Essen und hören den die 2 Minuten von oben vom Produktionscontainer runter zum Cateringzelt. Jedes Mal, jeden Tag.
Hier kommen Blue Suede mit Hooked on a Feeling.
Ah! Hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind.
Der Fernsehautor und Moderator Micky Beisenherz ist heute bei mir zu Gast. Unter der Rubrik Prost vom Beisi schreiben Sie immer mal wieder an Leute, die Ihnen auf die Nerven gehen. Prost vom Beisi ist so ein bisschen Post von Wagner.
Genau, genau. Ja. Es spielt ein bisschen darauf an.
Okay. Ja. Carsten Maschmeyer bekommt dann ein Prost von Ihnen. Berleske, Andrea Nahles. Hat Ihnen eigentlich mal jemand Prügel angedroht?
Nicht, dass ich wüsste. Nee, ich habe nur mal Hannes Jänicke in der NDR Talkshow getroffen und der so 2 Sekunden bevor das Rotlicht anging, beugte er sich so zu mir rüber, so leicht drohend und sagte, ist das hier dein Humor oder was? Und da merkte man schon, er war jetzt kein Fan.
Andrea Nahles, da wird es jetzt schwer, sich schützend vor sie zu werfen. Auch die hat ein Prost von Beisi von Ihnen bekommen. Ich will gar nicht so sehr darüber reden, was Sie ihr geschrieben haben. Die Frage, die mich mehr interessiert, ist das Fernsehen und das, was Sie da geschrieben haben, auch über Andrea Nahles, sind nicht vielleicht diese Dinge mit dafür verantwortlich, dass das Ansehen von Politikern so gelitten hat?
Ich kann mich nicht ganz dieser Verantwortung entziehen, da wir natürlich alle den Fokus eher auf das Miss- als auf das Gelingen legen. So, denn man muss ganz klar sagen, die SPD, auch unter der Leitung von Andrea Nahles, hat ja durchaus auch schon ein paar Dinge angeschoben. Das ist ja mitunter ja auch das große Problem der SPD, dass diese Erfolge nie der SPD zugeschrieben werden. Das stimmt. Was ich in diesem Falle, in dem Text Andrea Nahles natürlich angekreidet habe, ist, dass sie eine so unglückliche Außendarstellung hat und sie auch nicht lernfähig ist.
Man bekommt natürlich den Eindruck, auch wenn man die Heute-Show sich anguckt, für die Sie ja auch als Autor schreiben oder Extra 3, da schreiben Sie auch für, wir werden nur von Deppen regiert.
Ja, sollte man meinen. Ist natürlich nicht richtig und das sollte man tatsächlich auch nicht pausenlos so darstellen. Also eine gute Satire-Sendung sollte schon willens sein, ein bisschen mehr Grau zuzulassen als jetzt nur Schwarz-Weiß.
Gibt es eine Grenze, eine Schamgrenze oder auch eine Angstgrenze? Zum Beispiel Erdogan-Witze? Ich meine, wir wissen, wie es damals Jan Böhmermann gegangen ist.
Ja, also die Erdogan-Witze habe ich auch schon reichlich gemacht, allerdings jetzt nicht mit einer so großen Fläche und vielleicht auch nicht ganz so drastisch, wie das bei Jan der Fall gewesen ist. Klar gibt es eine Grenze, auch ich muss jetzt nicht unbedingt irgendwie mich mit dem IS anlegen oder irgendwelchen Leuten, die das Gefühl haben, in seinem Auftrage unterwegs zu sein. Das ist schon richtig. Generell ist aber eher eine Grenze erreicht, wenn man zum Beispiel Leute eher sich darüber lustig macht, wie sie aussehen, und zwar den Teil des Aussehens, für den sie selber nichts können. Also ich würde Leute schon lieber auf das festnageln, was sie sagen und was sie tun, aber auch bei manchen Äußerungen vielleicht nochmal kurz abwarten, ob das, was sie sagen, nicht vielleicht doch im Großen und Ganzen, im Kontext gar nicht so doof ist.
Hilft es einem Gagschreiber bzw. Comedy-Autor, wenn er sich selber schon mal zum Affen gemacht hat?
Bestimmt. Bestimmt hilft das, ja.
Sie ahnen ja, was jetzt kommt. Ne? Sie sind nackt auf einem Pferd durch die Eifel geritten.
So war es, ja. Soll ich Ihnen sagen, was das Schlimme daran war, wenn wir die Zeit noch kurz haben? Mhm. Ich bin absoluter Nichtreiter. Danach war ich Nacktreiter und mein Vorreiter, ja, der sagte, mach das doch auch mal, ich mach's ja auch, der hatte, wie sich dann rausstellte, einfach gar keine Ahnung vom Reiten. Das heißt, ich war der Begabtere von den beiden, saß aber nackt auf diesem Pferd und auf dieser Wiese waren überall kürbisgroße Steine und ich dachte, ey, du fällst einfach gleich nackt von dem Pferd, brichst dir das Genick und irgendjemand muss dann deinen Eltern und deiner Freundin erklären, du, der ist ums Leben gekommen, weil er nackt durch die Eifel geritten ist. Wer will das von sich lesen?
Und dann hat ihre Frau angerufen.
Das ist richtig, genau. Mhm. Und die schrieb dann eine SMS, die hat nicht angerufen, die schickte nur eine SMS, weil es war samstagsabends zur besten Sendezeit 2015 und sagte, Michael, du bist nackt auf einem Pferd. Das ist peinlich.
Ja, und wir wollen nicht wissen, wie sie das Handy dran. Das war jetzt auch. Es ist ein blöder Gag, aber manchmal zwingen sich auch solche Sachen einfach auf, oder?
Lassen Sie einfach los.
Nein. Sie sind der Humorspezialist. Micky Beisenherz ist heute mein Gast im HR1 Talk. Der HR1 Talk heute mit dem Fernsehautor und Moderator Micky Beisenherz. Sie sind Anfang 40, Herr Beisenherz. Wo geht die Reise hin für Sie?
Gesundheitlich oder so generell?
Also ich würde erst sagen gesundheitlich. Sie sehen, na, proper, ja, fit.
Vielen Dank. Ja, ich versuche mir ein paar Ruheinseln weiterhin zu gönnen, damit ich auch fit bleibe.
Mehr vor die Kamera oder weiter hinter der Kamera als Autor?
Auch beides, würde ich sagen. Ne? Also ich habe ja das Glück, dass ich mit dem Kölner Treff ja eine sehr schöne Sendung moderieren darf und bin ja mit dem Autorendasein hinter der Kamera und für Print und Online sehr happy. Das ist ja ein schönes Gesamtportfolio, in dem ich mich austoben darf.
Das Lachen der anderen war ein Format, wo ich das Gefühl hatte, da fühlen sie sich richtig wohl.
Mhm.
Ja. Wird es davon weitere Folgen geben oder war das so erfolgreich, dass man gesagt hat,
ja, der WDR hat gesagt, ja, die haben jetzt einen Fernsehpreis, da, dann machen wir besser nicht mehr Krimi-Preis weiter.
Krimi-Preis nominiert, ja. Also das volle Programm.
Total. Das wird weitergehen, allerdings wahrscheinlich nicht beim WDR, schätze ich.
Können Sie uns kurz erklären, was das Besondere an diesem Format war, nur für die Leute, die es nicht gesehen
haben? Genau, die es nicht gesehen haben. Also wir machen eine dreitägige Reise zu Menschen, die besonders herausgefordert sind, sprich Trisomie 21 haben, Multiple Sklerose, blind sind, aber auch Menschen, die einen besonderen Lebensentwurf haben, ein Ökohof oder auch Adlige. Ja, und dann sind wir drei Tage bei denen, leben mit denen, lernen die kennen und am Ende schreiben wir einen Stand-up auf deren Kosten, den mein Freund Oliver Polak, Zeichens Comedian, dann auf der Bühne vorträgt über die vor denen, um im Grunde genommen zu zeigen, pass mal auf, das sind unsere Erfahrungen mit euch, wir sehen euch so und so, so seid ihr doch. Und das ist vom Humor her durchaus auch die etwas härtere Gangart, auch wenn wir im Altenheim waren und von den Alten. Die Erfahrung war eigentlich immer, dass die Menschen gesagt haben, ach, ganz ehrlich, du, ja, hier von mir aus hätte ich auch noch eine Spur härter sein können. Ja, warum ist das so? Meiner Erfahrung nach ist es ganz wichtig, dass die Menschen das Gefühl haben, dass man sie gesehen hat. Man weiß, wie sie leben, was ihre Probleme sind, ihre Wünsche, ihre Hoffnungen. Und wenn du das verstanden hast und sie das Gefühl haben, du verstehst sie, sind sie auch willens, mit dir über sie zu lachen.
Nun schreiben Sie fürs Fernsehen, Sie sind selber vor der Kamera zu sehen, Sie schreiben die Kolumne im Stern, auch in den sozialen Medien sind Sie sehr aktiv. Gibt es noch einen Berufswunsch, den Sie sich erfüllen wollen? Also außer schreiben und moderieren und ja, in den Medien auftauchen.
Ja, in den Medien auftauchen klingt so beliebig, ne? Weil es immer so klingt, als wäre das das höchste Ziel, dass man einfach irgendwo zu sehen ist. Das würde ich gar nicht sagen. Ich bin sehr happy mit dem, was ich mache. Ich finde, was ich gerne noch machen würde, wäre nochmal den klassischen Roman schreiben und irgendetwas Fiktionales, in dem sich, sagen wir mal, Humor und Wahrhaftigkeit die Klinke in die Hand geben, fände ich auch noch sehr reizvoll.
Da wären Sie auch ein begabter Reisejournalist. Wann fahren Sie wieder nach Dubai oder haben Sie Einreiseverbot? Ich zitiere mal. Moment.
Ja, okay.
Von Dubai hatte ich jahrelang eine wahnsinnig schlechte Meinung, bis ich halt einmal dort gewesen bin. Seitdem finde ich es wirklich rückstandslos beschissen.
Und so ist es halt eben auch. Wobei ich vor einigen Jahren dort war. Seitdem sieht es wahrscheinlich komplett anders aus, aber nicht besser, nehme ich an. Ja, Reisejournalist ist aber tatsächlich eine gute Idee. Meine Freundin ist ja Flugbegleiterin. Das heißt, die muss mich eigentlich nur einpacken, in Tokio rausschmeißen, in Vancouver. Und dann schreibt man drüber. Ist sehr reizvoll.
Ja, oder ein Waffelstand beim Stadtfest in Castrop-Rauxel ist ja auch so, weil Sie sagten, das ist ja auch so ein kulinarisches Festival. Ne?
Ja, allerdings.
Also es wird Ihnen auf jeden Fall nicht langweilig werden.
Nein, nein.
Das Buch von Micky Beisenherz, es heißt, und zur Apokalypse gibt es Filterkaffee. Dinge, von denen ich nichts verstehe, über die ich aber trotzdem schreibe. Am 21.05. ist Micky Beisenherz mit seinem Programm Apokalypse und Filterkaffee in der Jahrhunderthalle. Herr Beisenherz, am Ende der Sendung bekommen wir von unseren Gästen immer eine Lebensweisheit. Mhm. Einige sagen auch einfach ein Gedicht auf. Haben Sie irgendwas für uns?
Also eine Lebensweisheit in dem Sinne nicht. Ein Satz, der sich mir sehr eingeprägt hat und der für unsere Zeit auch sehr gut passt. Und zwar ist das vom Vater von John F. Kennedy, das habe ich letztens aufgeschnappt, der sagte, es geht nicht darum, wer du bist, sondern wofür die Leute dich halten. Und das trifft doch nun sehr gut auf unsere Zeit zu, oder?
Dankeschön. Micky Beisenherz, alles Gute für Sie.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.